Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, der an mir sündigt? Reicht es 7-mal? So haben einmal die Jünger von Jesus gefragt. 7-mal, das ist schon eine ganze Menge, oder? Die Antwort, die sie bekommen haben, hieß nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Was ist das für ein Anspruch? 70-mal 7-mal vergeben, das ist doch eigentlich unmöglich. Das ist doch mehr, als wir selber schaffen können. Trotzdem gibt es viele Christen, die glauben, doch so muss das sein. Ein Christ muss jederzeit und gerne und ohne zu zögern zur Vergebung bereit sein. Aber kann das wirklich gehen? Ist das wirklich die Messlatte, die wir überspringen müssen? Was ist denn, wenn ich das gar nicht schaffe? Wer in den vergangenen Wochen die ökumenische Tageslese gelesen hat, der hat die überaus spannende Josefsgeschichte aus dem Alten Testament gelesen. Und in dieser Geschichte spielt das Thema Vergebung eine wichtige Rolle. Und man merkt das sehr deutlich, das ist wirklich ein sehr schweres Thema. Für dieses Thema gibt es gar keine leichte christliche Lösung. Für dieses Thema gibt es keine schnelle und schon gar nicht eine vorschnelle Lösung. Und das, obwohl diese Josefsgeschichte ja unter Brüdern spielt. Oder ist das vielleicht sogar der Grund dafür, dass es so schwierig ist? Die Josefsgeschichte, das ist eine Familiengeschichte. Und zwar mit allen Spannungen, mit allen Verwicklungen und auch mit allen dunklen Kapiteln, die es in Familien geben kann. Und darum auch mit allen Verletzungen. Eigentlich ist diese Geschichte ein großer Schuldkomplex. Ich will in dieser Predigt ein wenig zurückschauen mit euch auf diese ganze Josefsgeschichte und sie uns gegenwärtig machen. Es fängt an mit dem Vater Jakob, der hat eine große Familie. Als orientalischer Stammesfürst hat er gleich mehrere Frauen und viele Kinder. 12 Söhne sind es und Töchter ohne Zahl. Aber unter den Söhnen, da kommt je länger, desto deutlicher das Gefühl auf, unser Vater behandelt uns nicht gerecht. Da wird einer ständig bevorzugt, Josef, der erste Sohn von der Lieblingsfrau des Vaters Jakob. Dieser Josef wird verhätschelt und vertätschelt, wo es nur irgend geht. Am Ende sogar so sehr, dass der ein Prinzengewand geschenkt bekommt vom Vater. Also, obwohl Josef der 11. Sohn ist, wird damit deutlich gemacht, das ist einmal der Nachfolger, das ist einmal der Patriarch nach Jakob. Und Josef? Ja, Josef ist noch ein Teenager. Und der verhält sich genauso dumm dreist, wie es nur ein Teenager kann. Der sonnt sich in der Gunst seines Vaters. Der spielt das voll aus. Nun sind seine Brüder alle schon erwachsene Männer, bis auf den Benjamin, der noch kommt. Alles erwachsene Männer, die könnten eigentlich über dieses Teenager-Gehabe hinwegsehen, aber unter Brüdern ist das nicht so einfach. Der Josef treibt sie zur Weißglut und eines Tages kommt es zum Knall. Während die Brüder als Viehhirten schuften müssen, schickt der Vater ausgerechnet Josef zur Kontrolle. Und da platzt ihnen der Kragen. Sie stürzen sich auf diesen Träumer. Sie lassen alle aufgestaute Wut an ihm aus. Sie schlagen ihn fast tot, reißen ihm das verhasste Kleid vom Leib und werfen ihn dann wie ein Stück Abfall in eine Grube. Soll er doch verrecken. In der Nacht, als die Luft kühler wird, da kühlen sich auch die Gedanken ab und ihnen wird klar, da haben sie was angerichtet, das auf sie selbst zurückfallen kann. Wenn das bekannt wird, was sie da gemacht haben, dann wird's für sie selber wirklich schlimm. Was tun? Und da kommt ihnen ein Zufall zu Hilfe. Es zieht am Morgen dann eine Karawane vorbei, eine Handels- und Sklavenkarawane. Und an diese Karawane verkaufen sie ihren Bruder Josef. Und der kommt damit weg, weit weg, bis nach Ägypten. Dem Vater tischen sie eine Lügengeschichte auf. Sie tränken dafür Josefs Kleid im Blut eines geschlachteten Lammes und schicken das dem Vater und lassen ihm sagen, schau mal, ist das nicht Josefs Kleid? Wir fürchten, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Und Jakob lässt sich täuschen. Und damit scheint der Fall für die Brüder erledigt. Josef ist weg, der taucht nicht mehr auf. Wir haben alles unter dem Teppich, und zwar für immer. Aber kann das überhaupt sein? Kann man solch eine Tat wirklich komplett wegverstecken? Kann man einfach so tun, als wäre nichts gewesen? Und kann man sich selbst auf die Dauer damit beruhigen, dass man sagt, der war doch selber schuld? Warum hat er uns so gereizt? Was kann ich denn dafür, wenn ich dann irgendwann nicht mehr an mich halten kann? In der Geschichte gibt es jetzt so etwas wie einen Kameraschwenk. Weg von den Brüdern und dem Vater Jakob hin zu Josef. Die Geschichte verfolgt in ihrem weiteren Verlauf nur noch den Weg von Josef über einen langen Zeitraum. Und dieser Weg von Josef, der macht extreme Kehrtwendungen immer wieder. Mal ist Josef ganz unten, als ob er immer noch in der Grube säße. Er ist erstmal Sklave. Er wird gequält als Sklave im Frondienst in Ägypten. Aber dann steigt er erstaunlich weit wieder auf. Er erringt die Gunst seines Herrn und wird richtig was an dessen Hof. Dann kommt es allerdings zu Missverständnissen zwischen der Frau dieses Herrn und Josef. Und das führt zu einem neuen tiefen Abrutschen. Josef landet wieder im Dreck eines ägyptischen Kerkers. Aber auch im Kerker steigt Josef nach einiger Zeit wieder auf als Günstling des Kerkermeisters. Und dann gibt es sogar eine unerwartete Chance auf Rehabilitation. Dann aber wird nichts draus. Josef ist jahrelang vergessen und verrottet in diesem Gefängnis. Und schließlich kommt doch eine entscheidende Wende. Josef kann die Träume des Pharao deuten. Er kann eine drohende Hungerskatastrophe vorhersagen und er weiß guten Rat gegen diese Hungerkatastrophe. Und dann steigt Josef endgültig auf. Er wird so etwas wie der Wirtschaftsminister des Landes, der erste Mann nach dem König in Ägypten. Josef ist hochberühmt und tief verehrt als Ernährer eines ganzen Volkes. Und an diesem Punkt, als sich für ihn endlich die Lebenslage geglättet hat, als alles im Lot zu sein scheint, da stehen mit einmal seine Brüder vor ihm. Hungersnot gibt es auch in ihrem Land und sie haben gehört, in Ägypten, da kann man Getreide bekommen. Und so reisen sie zu dem einzigen Ort, an dem sie Hilfe bekommen und treffen dort auf ihren Bruder, den sie allerdings nicht erkennen. Was ist das für eine Begegnung? Für Josef, der seine Brüder sofort erkennt, ist mit einem Mal alles wieder da. Der ganze Schmerz von damals, die Angst, die er gehabt hat, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Panik in der Grube, das Grauen der Sklaverei. Ja, Josef ist jetzt eigentlich ein gemachter Mann, der hat das eigentlich längst hinter sich, aber jetzt ist erst einmal alles wieder da. Wie verhält sich Josef in dieser Situation? Sehr seltsam, sehr befremdlich. Er gibt sich den Brüdern nicht zu erkennen. Er redet zu ihnen nur durch einen Dolmetscher. Und dann fängt er an und konstruiert ganz seltsame Situationen für seine Brüder. Situationen, die für die Brüder hochnotpeinlich sind. Bis dahin, dass sie zuerst einen der älteren Brüder, Simeon, und schließlich sogar den jüngsten, den Benjamin, den neuen Liebling des Vaters, in Gefangenschaft abgeben sollen. Und in diesen Situationen zeigt sich dann, Die Brüder haben in Wirklichkeit auch nichts vergessen. Sie haben all die vielen Jahre versucht, ihr Verbrechen an Josef unter den Teppich zu kehren, aber sie haben das gar nicht geschafft. Wie auch? Denn wer etwas unter den Teppich kehrt, der bleibt ja darauf sitzen. Josef, der ja in Wirklichkeit jedes Wort versteht, das die Brüder miteinander reden, der hört, wie die sich gegenseitig zuzischen. Das passiert jetzt alles wegen damals. Das passiert alles wegen dem, was wir unserem Bruder angetan haben. Haben wir damals nicht gehört, wie der geschrien hat? Haben wir nicht seine angsterfüllten Augen gesehen? Das kommt alles auf uns zurück. Da kriegt Josef zu hören, dass die sich nicht nur ganz genau erinnern können an damals, sondern dass die mittlerweile sogar fühlen können, spüren können, was sie ihrem Bruder angetan haben. Die wissen es nicht nur, die spüren es auch. Die spüren, was er für eine Angst gehabt hat. Die spüren, welche Schmerzen er gelitten hat. Denen wird klar und die können das selber fühlen. Was haben wir bloß angerichtet? Es sieht erst einmal so aus, als ob Josef nun ein böses Spiel mit ihnen treiben würde. Und vielleicht hat er das auch wirklich. Aber der Effekt dieses Spieles ist der, dass die Brüder ein echtes Schuldbewusstsein bekommen. Eben bis dahin, dass sie selber spüren können, wie groß die Qual ihres Bruders war. Und jetzt will ich einmal innehalten. Wie oft habe ich das in Gemeinden gehört, in denen ich gewesen bin, dass gesagt wurde, aber wir müssen doch vergeben können. Wir sind doch Christen. Und das ist sicher richtig. Aber so leicht vergessen wir, dass zur Vergebung auch die Einsicht gehört. Ja, dass zur Versöhnung auch die Buße gehört, also die Umkehr, die Veränderung. Und das ist nicht eine Sache des Alten Testamentes, Buße und Veränderung, sondern das hat Jesus genauso gesagt. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße, zur Umkehr, zur Veränderung führt? Kann man einem Menschen vergeben, der seine Schuld überhaupt nicht einsieht, der sie abstreitet und sagt, da war nichts? In der Josefsgeschichte kommt es schließlich zur Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Aber die Voraussetzung dafür war, dass die Schuldigen ihre Schuld eingesehen haben. Ja, dass sie sogar richtig gespürt haben, was sie ihrem Bruder angetan haben. Scheinbar ist der hohe Herr Josef gnadenlos und lässt seine Brüder da am ausgestreckten Arm verhungern. Er spielt seine Macht aus. Aber tatsächlich bringt er sie genau in die Klemme, aus der sie nicht mehr herauskommen, ohne Umkehr, ohne Einsicht und Buße. Am Ende werden alle gerettet, der Vater Jakob auch. Mich erinnert diese Geschichte sehr an das, was in Südafrika geschehen ist nach dem Ende der Apartheid-Regierung. Sicherlich erinnern sich viele von euch daran, dass nach dem Ende der Apartheid-Regierung eine Wahrheits- und Versöhnungskommission eingesetzt wurde. Versöhnung geht nicht ohne Wahrheit, ohne Einsicht in die Wahrheit, in das, was angerichtet worden ist. Mich hat das damals sehr beeindruckt. Und ich fand, das war ein sehr weiser Entschluss, diese Wahrheits- und Versöhnungskommission einzurichten. Zurück zu Josef. Ende gut, alles gut? Nein, die Geschichte ist noch nicht am Ende. Sie hat ein ganz seltsames Nachspiel. Nach vielen Jahren stirbt der Vater Jakob, alt und lebenssatt, und mit Segen für alle seine Kinder. Und hier könnte jetzt die Geschichte zu Ende sein. Stattdessen kommt die alte Schuldgeschichte der Brüder wieder hoch. Die Brüder trauen dem Frieden nicht. Sie haben den Verdacht, jetzt wo unser Vater tot ist, nimmt Josef doch noch Rache. Der hat nur dem Vater zuliebe so lange stillgehalten. Ja, das wäre ja wirklich keine Seltenheit, wenn nach dem Tod eines Elternteils die Karten nochmal neu gemischt werden. Mich erschreckt vor allen Dingen, dass sich an dieser Geschichte zeigt, was wahrscheinlich viele von uns kennen: alte Schuld ist manchmal nicht tot zu kriegen. Die kommt wieder hoch. Was tun? Die Brüder beraten sich und sie kommen zu folgender Lösung. Sie behaupten einfach, der alte Vater hätte kurz vor seinem Ableben noch die Anweisung gegeben, Josef müsse nun aber wirklich vergeben. Mal abgesehen davon, dass das ja nicht stimmt, das hat Jakob nicht gesagt, mir kommt das so bekannt vor. Du musst vergeben. Warum? Weil es ein anderer dir sagt. Du musst doch vergeben, du bist doch Christ. Das kann nicht funktionieren. Auch dann nicht, wenn es 70 Mal von mir gefordert wird. Es kann mich nicht jemand aufgeben zur Vergebung, dem selbst gar nichts getan wurde. Das irritiert mich am allermeisten, wenn Menschen Vergebung fordern, denen selbst gar nichts angetan worden ist. Oder wenn Menschen selbst christliche Vergebungsbereitschaft zeigen, die aber nichts zu vergeben haben. Ich habe dem das vergeben. Ja, was denn? Was er einem anderen getan hat? Das geht nicht. So wird es hier auch zu Josef gesagt. Dein Vater hat gesagt, du sollst vergeben. Du musst das jetzt leisten. Die Reaktion von Josef ist erstaunlich. Er sagt, ich stehe nicht an Gottes Statt. Er sagt nicht etwa, ach, habe ich doch schon längst vergessen. Er sagt auch nicht, ach, tut schon nicht mehr weh. Das kann durchaus auch für Josef sein, dass die alte Geschichte noch nicht weg ist, dass sie immer noch weh tut. Und dann ist es auch wichtig und gut und richtig, die Erinnerung und den Schmerz ernst zu nehmen. Josef sagt, ich stehe nicht an Gottes Statt. Und das bedeutet doch, ich muss das und ich kann das auch nicht selber richten. Ich gebe das ab an Gott, den Richter. Aber indem Josef das abgegeben hat, ist er zu einer Erkenntnis gekommen. Zu einer Erkenntnis, die er aber nur selber so aussprechen kann. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen und am Leben zu erhalten ein großes Volk. Josef nimmt also die Schuld und den Schmerz als das ernst, was sie wirklich sind. Aber er kann sehen, Gott war doch nicht weg die ganze Zeit, auch wenn es in der Geschichte über lange Zeit so aussieht. Gott hat mich begleitet und er hat die alte böse Geschichte schließlich gewandelt, sodass etwas Gutes dabei herausgekommen ist, auch für mich. Wohlgemerkt, das kann nur Josef so sagen. Es können nicht etwa seine Brüder zu ihm sagen, na hör mal, ist doch alles gut geworden, also stell dich nicht so an. Das geht nicht. Aber Josef kann das selbst schließlich so sehen und auch so sagen. Nach langer Zeit, nach vielen Jahrzehnten. Für Josef ist das ein Geschenk. Nicht, weil der Vater Jakob Druck gemacht hat oder gemacht haben soll, kann er das sagen, sondern er ist selber nach langer Zeit zu dieser Sicht gekommen. Und das ist das versöhnliche Ende der Josefsgeschichte. Zu diesem Ende musste aber eine lange Zeit vergehen. Und wir merken daran, Versöhnung und Vergebung, das ist kein Schnellgericht, was mal soeben über die Theke gereicht wird. Guten Appetit. Versöhnung, das kann Schwerstarbeit sein. Josef hat es geholfen, dass seine Brüder zur Einsicht gekommen sind und das auch ausgesprochen haben. Was haben wir da angerichtet? Vor allen Dingen hat ihm geholfen, dass er schließlich loslassen konnte und sagen konnte, ich stehe nicht an Gottes Statt. Wie oft muss ich also meinem Bruder vergeben, der mir sündigt? Reicht es 7-mal? Vergebung ist Schwerstarbeit. Wir sollten sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wer es sich zu leicht machen will, der kommt nicht zum Ziel. Vergebung kann viele Anläufe brauchen und ob es beim 70. Mal gelingt, ist nicht gewiss. Und Vergebung kann etwas sein, das für unsere eigene Kraft zu groß ist, so wie man, als wenn man 7-mal, 70-mal vergeben sollte, was mehr ist, als ich selber leisten kann. Wenn es auf mich selber ankommt oder wenn es nur auf die Einsicht der anderen ankommt, dann gelingt sie vielleicht nie. Aber das Gute ist, ich stehe nicht an Gottes Statt. Ich darf abgeben. Und Gott kann Wendungen herbeiführen, die ich noch nicht sehe und die es doch gut machen können für mich und für alle. Amen.